Dreierkette, VBH, Fußball-Talk ist wieder da. Dreierkette, VBH.
Viele gehen in Museen, um vor Gemälden zu stehen. Andere schauen lieber zu, wenn jemand zaubert, so wie Sisu. So, liebe Leute, herzlich willkommen mit einem Zitat von Anmal Kantereit. Starte ich in diese Folge rein. Wer von euch kennt das Lied?
Ich weiß nicht, also ich kenne Anmal Kantereit, aber das Lied jetzt nicht direkt.
Ich kann mich an den Namen nicht erinnern, aber ich glaube, es ist das WM-Lied von Anmal Kantereit, also inoffizielles WM-Lied.
Ich weiß gar nicht, ob es das WM-Lied gedacht war, aber es heißt auf jeden Fall Kein Stern von Anmal Kantereit und da geht es um Fußball und eben seine Liebe zum Fußball. Finde ich ein überragendes Lied. Dachte ich mir, passt doch optimal hier in den Kontext rein. Für unser Comeback zurück aus der Sommerpause. Ich freue mich, dass ihr alle wieder da seid. Brian freut sich ganz besonders groß. Ja, ja Jungs, ich würde sagen, Sommerloch überwunden. Wie geht's euch? Alles fit?
Voll gut, ja. Ich fange direkt mal mit dem Wetter an, weil das ist ja auch der Klassiker, ne? Nein, Spaß. Nee, er geht gut. Hab Bock. Ich sitze hier in meinem neuen Zimmer, an meinem neuen Schreibtisch mit gutem Blick raus und bin stets da auf und bereit, mit euch über den Fußball zu reden. Und ich muss sagen, diese Zeit jetzt, diese Sommerpause, ich habe schon wieder Bock drauf, muss ich sagen. Also es war, glaube ich, gut, eine gewisse kreative Pause zu haben. Aber jetzt Staffel 2 ist back in the town und ich bin echt gespannt auf die Saison und hab sau Bock darüber, mit euch zu quatschen und die transatlantische Verbindung im Fußball wieder aufleben zu lassen.
Ja, ja, vollkommen richtig, Brian. Alter, habe ich ganz vergessen. Ist ja auch der Beginn der zweiten Staffel Dreierkette VBH. Hannes, was sind deine ersten Worte in der zweiten Staffel von uns?
In Washington ist das immer noch voll im Gange. Im Office ist gerade ein bisschen entweder super interessant oder super langweilig. Dadurch, dass wir wenig Menschen sind, hast du entweder unfassbar viel Kontakt, weil alle mit dir quatschen wollen, oder du hast gar keinen Kontakt, weil alle einfach abarbeiten wollen und nach Hause. Also man merkt auf jeden Fall dieses Sommerloch. Aber ich muss sagen, es hat mir diese Routine mit dem Podcast hat mir auch gefehlt. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder anfangen damit. Und bin auch gespannt auf die Saison. Ich meine, die ersten Testspiele haben schon stattgefunden und das erste, ich glaube, europäische offizielles Spiel war jetzt auch am Sonntag mit dem FA Cup, der Community Shield, City gegen Arsenal. Auf jeden Fall cool, dass jetzt wieder der Ball rollt.
Ja, ich muss ja dazu sagen, für mich hat die Sommerpause schon vor 2 Wochen geendet, gell? Also ich bin ja schon wieder voll im Saft, zweite Liga läuft ja schon wieder. Ich habe schon wieder die Ups und Downs des FC Schalke 04-Fan-Daseins miterlebt innerhalb von 14 Tagen. Deshalb werde ich nachher noch detaillierter darauf eingehen, aber ja, wenn ihr wollt, können wir eigentlich auch direkt schon reinstarten, weil ich denke, wir haben richtig viel nachzuholen und auch direkt Bock über Fußball zu quatschen, oder?
Safe. Ich bin auch echt, also ich finde, es ist auch trotzdem in dieser kurzen Zeit, die jetzt die Pause war, auch relativ viel passiert. Also wir können auch direkt starten, aber natürlich zuallererst möchte ich wissen, wie geht's echt dir, mein lieber Walle?
Mir? Habe ich das nicht erwähnt? Ich dachte, also mir geht's natürlich super, mir geht's wunderbar. Ich habe mich auch aus dem Urlaub gemeldet nach dem ersten Zweitligaspieltag. Ich war 2 Wochen in Portugal, das Land, in dem ihr beide ein halbes Jahr leben durftet. Hannes, du in Coimbra, Brian in Lissabon. Ich muss sagen, ich habe verstanden, Brian, geht's? Stirbst du?
Nee, mach weiter, komm.
Trinken ist schon eine Schwierigkeit für sich, gell? Nein, also wirklich wunderschönes Land, hat echt Spaß gemacht. Aber ich muss sagen, klar, wir waren mitten in der Hauptreisezeit da. Lissabon krankhaft überlaufen mit Menschen. Also das hat wirklich gar keinen Spaß gemacht. Das war wirklich way too much. Und irgendwie haben alle uns gewarnt, oh, August, Portugal, Hitze. Nee, war irgendwie nicht so wirklich der Fall. Also abends lange Hose, Pulli, weil da war es dann doch ziemlich schattig und auch ziemlich windig. Aber wie war das denn bei euch damals eigentlich?
Wir waren ja beide fürs Wintersemester da. Die ersten paar Monate waren noch ganz nice, also so nicht extrem warm. Ich würde sagen, so tagsüber bis bei mir zumindest bis 28 Grad und abends hat es halt abgekühlt und das ist richtig nice. Also ich liebe dieses Wetter, wo du einfach den ganzen Tag in kurzer Hose rumlaufen kannst und dann Pulli abends und alles hat sich gelegen. Aber es war jetzt auch nicht unfassbar heiß. Wie gesagt, wir waren während des Wintersemesters da und ich weiß nicht, wie es in Lissabon bei dir war, Noah. Also so ein bisschen habe ich es mitbekommen, aber in Coimbra war es zumindest dann im Dezember, Anfang Januar richtig kalt.
Ja, ich kann das nur bestätigen und vor allem, man darf auch nicht vergessen, dass durch die Lage am Atlantik einfach viel kälter in Portugal ist als in Spanien selber und dementsprechend war das nicht so krass. Wobei man muss schon sagen, dass ich, als ich ankam im September, war so Siesta, war schon angebracht. Also mittags wird schon heiß. Und das kannte ich jetzt noch nicht so, dass man mittags gar nichts machen kann. Aber ich fand es immer relativ moderat. Das muss
ja,
man schon sagen.
Ja, voll. Also das, so war es bei uns irgendwie gar nicht. Es war nie dieser Punkt erreicht, wo man sagen muss, okay, es ist zu heiß, um irgendwas anzuschauen oder irgendwas zu machen. Das war eigentlich immer ganz angenehm. Aber dann noch kurze Umfrage. Ihr seid ja auch ein bisschen rumgekommen in Portugal, oder? In der Zeit. Ich bin ja jetzt quasi auch einmal durch das ganze Land quasi gereist. Und ich muss sagen, was war euer Lieblingsspot in Portugal?
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich kann mich da jetzt auch nicht festlegen auf einen. Also ich muss sagen, die Algarve hat Strände, die sind atemberaubend. Aber mein absoluter so Lieblingsspot-Trip war tatsächlich Setúbal. Das ist eine Stunde südlich von Portugal, die Heimatstadt von José Mourinho. Und da gibt es so ein Gebirge, das ist schon sehr Hawaii-mäßig. Und da habe ich auch zum ersten Mal im Leben Delfine gesehen und das war schon schön.
Du meinst ja, mit Sicherheit eine Stunde südlich von Lissabon, oder?
Ja, was habe ich gesagt? Von Portugal, ne?
Ja.
Ja, genau. Ja, das ist da so ein kleines Gebirge und da sind richtig tolle Strände, die so, also wirklich, die haben echt was mit.
Ja. Ich würde sagen, was mir am meisten gefallen hat in Portugal, war Lissabon. Also ich bin ja angekommen, als die Feriensaison gerade vorbei war oder sich dem Ende geneigt hat und deswegen fand ich Lissabon einfach überragend schön. Das ist eine Mischung aus modern und alt und schönen Stränden und ich fand es dafür, dass es schon noch eine Großstadt ist, eine Hauptstadt, war es nicht so crazy big. Also dadurch, dass ich in Coimbra meinen Erasmus gemacht habe, was jetzt wirklich nicht eine schöne Stadt ist, sondern halt einfach eine schöne alte Uni hat, hat mich Lissabon extrem überrascht. Ich war auch noch in Porto und war ein bisschen in Peniche und an den Stränden da im Norden, aber ich fand Lissabon war immer das Schönste, was ich gesehen habe.
Ja, bei mir war es tatsächlich, ich weiß nicht, wart ihr in Zagreb beide irgendwie mal? Da ganz unten am Zipfel?
Sie, Senor, warst du beim letzten Wurststand vor Amerika?
Ja, genau. Ja, ich glaube, der war nicht da auf jeden Fall. Oder hat er sein Schild nicht aufgebaut. Zagreb war mein Highlight, weil da hatten wir auch einen richtig geilen Strand und das war echt eine sehr, sehr schöne Ecke. Oder Porto, muss ich sagen. Porto, sehr, sehr positiv überrascht, fand ich sehr cool. Man hatte irgendwie so das Gefühl, es ist so eine junge, hippe Stadt irgendwie. Es ist ein bisschen kleiner als Lissabon und dadurch auch irgendwie geil mit dem Fluss und der Brücke dann darüber und die andere Seite. Wie heißt die andere Stadt nochmal auf der anderen Flussseite?
Vila Nova de Gaia.
Genau, fand ich auch cool. Also Porto, ja, muss ich sagen, hat mich positiv überrascht.
Ich glaube, dass du halt auch einfach sehr negativ von diesem Tourismus-Shit da geprägt warst. Ich fand Porto halt sehr, nicht makaber, man sagt so, ich weiß nicht, wie man sagt, also es war morbide. Wisst ihr, was das bedeutet?
Ja, ich weiß, so ein bisschen abgefuckt, meinst du so teilweise?
Ja, also wenn man durch die Altstadt da unten am Kai läuft, also die Ribera oder sowas, ist es halt. Es gibt eigentlich kaum ein Haus, was nicht zerfallen eigentlich ist oder sonst halt von irgendwelchen Airbnbs noch betont wird und bewohnt wird. Und damit ist halt, also sowohl Lissabon als auch Porto sind halt super ausgestorben, wo keine normalen Portugiesen mehr drinnen wohnen, leider. Das ist halt schade.
Ja, stimmt vollkommen. Also ich fand auch, je weiter du Richtung Wasser runterkommst, Porto ist ja quasi so ein Berg und das Wasser ist unten so. Und ich fand, je weiter du runterkommst Richtung Wasser, desto hässlicher wurde die Stadt. Wir haben aber relativ weit oben gewohnt, aber doch dann schon ziemlich zentral. Und da war es echt richtig, richtig schön auch. Und dann waren da auch so coole Bar-Locations und so und richtig gute Restaurants. Also das hat schon echt Bock gemacht, die Stadt, muss ich sagen.
Ja, also naja. Auf jeden Fall sehenswert und auf jeden Fall halt ganz anders als Lissabon, weil du halt diesen Fluss hast und nicht dieses Meer vor deiner Tür. Und Porto ist irgendwie so, ja, halt, ich meine, diese kleinen Städte im Schatten der Hauptstadt haben oft einfach mal so ein bisschen, finde ich, die sind ein bisschen kleiner, ein bisschen nicer oft auch und nicht so arrogant.
Ja, man muss doch dazu sagen, dass ich schon mal war in Lissabon war vor 4 Jahren und es war im April und da war es auch deutlich besser mit den Leuten und es war trotzdem geiles Wetter und da hat mir die Stadt auch viel besser gefallen als jetzt, wenn man so ein bisschen, man konnte das alles ein bisschen mehr genießen. Na gut, soviel zum Thema euer Reise-Service-Podcast Dreierkette VWH. Wer natürlich Fragen zu Portugal hat, kann sich natürlich bei den zwei Experten Brian und Hannes jederzeit melden, wenn ihr auch mal vorhabt, in den Urlaub zu fahren. Aber ich würde sagen, wir haben es versprochen, jetzt fangen wir wirklich mit Fußball an, deshalb würde ich sagen, Brian, deine musikalische Komposition darf jede Woche unser eigentliches Thema einleiten. Ja, wir haben im Vorhinein gerätselt, welche Themen wollen wir ans Besprechen, uns anschauen, was wollen wir uns widmen. Habt ihr eine Präferenz?
Also bei mir ist auf jeden Fall die Frauen-WM tatsächlich noch am ehesten jetzt im Gedächtnis, weil ich das Spiel geschaut habe am Donnerstag, aber ich bin ganz offen.
Nee, dann schieß doch direkt mal los.
Ja, also ich glaube, es hat jeder mitbekommen, es war irgendwie ganz schön tragisches WM aus im Endeffekt. Nach einem 6-0-Sieg gegen Marokko und einer richtig bitteren Niederlage gegen Kolumbien dann irgendwie mit so einem Unentschieden auszuscheiden, war irgendwie, glaube ich, für alle ziemlich tragisch. Und zumal deswegen, weil ich das Gefühl hatte, dass die Mannschaft und auch so die Sympathie gegenüber der Mannschaft viel größer war wieder als zuletzt der anderen, der Männernationalmannschaften gegenüber. Und somit hatte ich das Gefühl, okay, wenn man wieder mal so ein Sommermärchengefühl haben will, dann jetzt. Und ich hatte auch immer das ganze Zeit das Gefühl, ja, ich habe sau Bock auf K.O.-Spiele, ich habe Bock auf irgendwie Fights oder in der letzten Minute, dass das Tor fällt und Poppy einen geilen Köpfer so macht. Aber wurde nichts. Und ich glaube, da wäre mehr drin im Endeffekt. Und auch dieses ganze Drum und Dran mit den Mädels, sagt, nee, ist nicht formuliert, mit den Frauen, dann fand ich einfach schade im Endeffekt. Also hatten sie ein bisschen Pech gehabt.
Ja, gehe ich voll und ganz bei dir mit. Vor allem hat halt auch niemand damit gerechnet, dass an dem letzten Gruppenspieltag Marokko gegen Kolumbien gewinnt, oder? Also das hat ja dann, das war ja ausschlaggebender Grund dafür, dass Deutschland ausgeschieden ist.
Ja, das ist halt Fußball, ne? Das ist halt total verrückt und ich gehe schon auch mal davon aus, dass die Kolumbianerinnen sich jetzt vielleicht auch nicht mehr so krass angestrengt haben, ne? Das ist natürlich dann auch noch mit dem Ding, die waren da schon safe durch. Ja, ich meine, was halt tatsächlich hervorgestochen ist über das ganze Turnier hinweg und auch das letzte Turnier, war ja auch so, dass halt die Spielidee auf Pop zu spielen, die einen Köpfer macht, nicht immer funktioniert.
Kannst halt nicht aber schon machen. Viel. Aber schon viel.
Ja, also es funktioniert. Ich hat auch bei Spiel Köln live mit Modest funktioniert, aber du kannst halt nicht, also ja, es ist sauschlau, wenn halt die anderen auch nicht so groß sind, aber trotzdem hat man gemerkt, dass aus dem Spiel heraus halt nicht so viel passiert ist. Und außer diesen Flanken auf Pop. Und da, ich glaube, dass das schon ja gewissermaßen auch symptomatisch ist dafür, dass halt es nicht zu mehr wurde, dass man halt dann nicht solche Spiele wie gegen Kolumbien einfach gewinnt.
Ja, also auf jeden Fall, aber ich finde das Entscheidende, was du gerade eben gesagt hast und weshalb es wirklich doppelt schade ist, dass sie ausgeschieden sind, ist das mit der Identifikation. Ich habe auch eine repräsentative Umfrage gesehen, wonach sich mehr Deutsche, also mehr der Befragten, nee, nochmal, ein höherer Anteil der Befragten identifiziert sich eher mit der Frauennationalmannschaft als mit der Herrennationalmannschaft. Und das fand ich dann wirklich schon eigentlich eine beeindruckende Studie. Da sieht man einfach mal, wie weit die Herrenmannschaft mittlerweile von der Bevölkerung oder von den Fans weg ist und die Frauenmannschaft eben da immer weiter im Vorkommt. Hannes, wie ist das denn in den USA? Also da ist ja Frauenfußball wirklich ein großes Ding. Und ich meine, jetzt können wir das ja schon mal ausnutzen, dass wir einen USA-Korrespondenten hier sitzen haben. Du hast ja auch wieder, direkt Werbung machen, eine sehr gute Kolumne geschrieben über den amerikanischen Fußball. Kannst ja gleich auch noch ein bisschen was drüber erzählen vielleicht. Aber wie ist es denn mit dem Frauenfußball?
Nee, also hier in den USA hat man wirklich diese WM, die wirklich unfassbar weit weg stattfindet, weil USA hat, also Sydney und Washington haben, glaube ich, 14 oder 15 Stunden Zeitunterschied. Es ist von der Zeitverschiebung her unfassbar schwierig, die Spiele zu verfolgen, aber dann sieht man auch, wie sehr der Frauenfußball hier in den USA gelebt wird, denn es gibt, zumindest weiß ich, hier in DC, haben alle Kneipen, die normalerweise eine Sperrstunde haben, die Sperrstunde wurde aufgehoben, damit sie die Spiele übertragen können. Die Spiele sind aber, was Übertragungen angeht, auch sehr nett, unter Anführungsstriche, denn alle drei Gruppenspiele von den USA haben hier um, ich glaube, 22 Uhr und 23 Uhr stattgefunden, sodass das alle verfolgen konnten. Aber wie gesagt, die ganzen Kneipen, Bars und Orte, an denen die Spiele übertragen wurden, die hatten keine Sperrstunde. Damit eben der Markt für den Frauenfußball, der hier in den USA schon generell sehr groß ist, noch ein bisschen mehr wächst. Natürlich Riesenenttäuschung, dass die USA jetzt gegen Schweden rausgeflogen sind. Dramatisch pur im Elfmeterschießen. Ich meine, habt ihr es gesehen? Der letzte Elfmeter musste sogar vom Video Assistant Referee. Habt ihr es nicht gesehen? Okay. Die USA haben gegen Schweden 1-1 gespielt in der regulären Spielzeit. Dann kam es zum Elfmeterschießen. Und der letzte Elfmeter von den Schweden wurde pariert von der US-amerikanischen Torhüterin. Der Ball ist nochmal hoch und sie hat ihn über die Linie gekratzt, aber der Ball war halt hinter der Linie. Das heißt noch so 90 Sekunden wurde geguckt, war er drüber, war er nicht drüber. Letztendlich ausgeschieden und deswegen ist die Enttäuschung in dem Land jetzt gerade riesig. Und das merkt man, weil die US-Amerikanerinnen haben richtig nice Werbung gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, das war eine super coole Werbung. What does it take to stop this team? Und da war natürlich Megan Rapinoe die Hauptfigur davon. Ich glaube, sie hat den USA-Frauenfußball geprägt, wie wenig Spielerinnen. Vielleicht Alex Morgan auch noch auf ihrem Niveau, aber die sind jetzt rausgeflogen. Rapinoe hat den letzten Elfmeter oder einen wichtigen Elfmeter verschossen. Die Enttäuschung ist groß, aber ich würde sagen, das Land ist auf jeden Fall im Fußballmodus, nicht nur wegen der Frauenweltmeisterschaft, sondern natürlich auch wegen der Ankunft von Lionel Messi in der MLS. Das ist einfach crazy. Jede Sportshow dreht sich hier normalerweise um Basketball, Baseball, Football Und jetzt geht es halt um Messi und Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Das heißt, für den Fußball ist es jetzt dieser Sommer auf jeden Fall ein Sieg in den USA, für den, wie wir nennen, Football und nicht Soccer, wie er hier genannt wird. Und ich gehe mal davon aus, dass die Frauenfußball-Weltmeisterschaft weiterhin hier sehr verfolgt wird. Aber wie gesagt, dadurch, dass die Frauenmannschaft überraschend rausgeflogen ist, hat man das hier schon gemerkt, dass die Leute dementsprechend traurig sind.
Man muss ja auch noch erwähnen dazu, dass die US-Frauen, sie werden Stars and Stripes genannt, ist ihr Spitzname, ne? Genau, die hätten ja auch tatsächlich den dritten Weltmeistertitel in Folge geholt, wenn sie gewonnen hätten. Also das wäre auch nochmal ein geiles Erfolgserlebnis gewesen. Und in Addendum zu dem, dass halt jetzt Messi da ist und generell ja der Fußball da schon so ein bisschen auf dem Vormarsch ist, kann man ja auch sagen, dass die WM 2026 durchaus ja auch schon in großer Nähe ist. Und ich glaube, das auch nochmal dazu beitragen wird, dass da noch ein bisschen mehr Hype entsteht, dass da noch ein bisschen mehr Struktur gebildet wird in den nächsten 2 Jahren. Und du willst was sagen, komm, Balle, sag.
Ja, nee, ich will dich nur bremsen, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, weil Hannes wirklich eine saugute Kolumne darüber geschrieben hat. Also muss ich wirklich einfach sagen, ich habe es gelesen, am Samstag im Zug, und ich fand es wirklich, wirklich einfach gut und interessant und auch gut recherchiert. Also zu dem ganzen Thema, was es da alles für mögliche Faktoren gibt, die da mit reinspielen in diesen Fußball-Hype in Amerika. Deshalb wirklich kann ich nur wärmstens empfehlen, lest auf unserer Website die Kolumne von Hannes. Echt wirklich, wirklich sehr gut gelungen. Und nur noch eins dazu, bei mir hat dieser Messi-Effekt halt auch wirklich zu 100% eingeschlagen. Ich bin genauso ein Idiot, der jetzt wirklich einfach alle YouTube-Highlights von den Spielen von Messi von Inter Miami jetzt angeschaut hat, seit er da ist. Und es ist halt auch crazy, ich weiß nicht, wie viele Tore hat er schon geschossen?
Ich glaube, jetzt 7 in seinen 4 Spielen oder so. Also wirklich eine unfassbare Zahl.
Ja, also abartig auch gegen FC Dallas war jetzt irgendein, ich weiß, das war, glaube ich, Pokalspiel oder irgendwie sowas.
Genau,
ein Freistoßtor reingehauen, wie als wäre es gar nichts. Und das, also schon krass, also direkt angekommen.
Ja, so wie du sagst, dass du jetzt die Messi-Spiele verfolgst. Ich bin ja unter uns der Ronaldo-Fanboy. Was meinst du, was ich seit einem halben Jahr mache? Jedes Mal, wenn Ronaldo gegen Al-Hilal trifft oder gegen Al-Ettifaq, schaue ich mir das an. ich verfolge seit einem halben Jahr, ich würde sagen, aktiver die Saudi Pro League als die, keine Ahnung, spanische Liga.
Würdet ihr sagen, dass, also irgendwie, ich habe jetzt einfach das subjektive Gefühl, ich will jetzt auch nicht unbedingt auf dieser Dualität wieder rumreiten, aber es ist ja jetzt schon interessant, nach den ersten paar Spielen bei Messi und jetzt nach dem ersten halben Jahr von Ronaldo, würdet ihr sagen, dass welcher Wechsel war schlauer?
Messi.
Kommt drauf an, wie du siehst. Monetär auf langer Hinsicht wahrscheinlich auch Messi, der ja jetzt Aktien bei, also nicht Aktien, aber einen Anteil bei Inter Miami, und hat auch diesen Vertrag unterschrieben, dass er nach dem, seine 2 Jahre hat er, glaube ich, unterschrieben. Wenn die auslaufen, kann er ja eine Franchise gründen, so wie David Beckham damals, und sportlich wahrscheinlich auch, und auch was Lebensqualität angeht, also die Sonne von Florida da in Miami, würde ich mir als Familie Messi 1000-mal lieber antun als Familie Ronaldo
Wüstenstaat.
In Riyadh. Ja, also ich glaube, der Wechsel von Messi war auf jeden Fall klüger. Ich bin gespannt, lass uns mal abwarten, so 1-2 Jahre, wie es jetzt abspielt, wie viele Spieler aus Europa die Saudi League doch abwimmeln kann mit ihrem ganzen Geld. Denn es ist ja schon überraschend, wie viele Spieler, die auch noch in einem recht stabilen Fußballalter sind, sich letztendlich dazu entschieden haben, jetzt in der Wüste zu spielen und nicht in Europa irgendwo bei einem kleineren Team ihr Glück zu versuchen.
Ja, diese Sommertransferperiode, das ist völlig krank. Also ich weiß nicht, bei uns in der Instagram-Gruppe, wir haben gefühlt irgendwie jeden zweiten Tag ein neues Transfer-Update reingeschickt, wie noch irgendein Spieler jetzt irgendwie in die Wüste gewechselt ist. Also das ist schon völlig verrückt. Aber noch zu deiner Frage davor, Brian, welcher Wechsel entscheidender war. Ich glaube, Hannes hat da wirklich einen sehr, sehr wichtigen sehr, sehr wichtigen Punkt genannt, nämlich das mit der Lebensqualität, also das glaube ich auch, und vor allem hat Messi halt auch einfach bei Inter Miami mit Jordi Alba und mit Busquets, glaube ich, auch 2 Spieler einfach, die halt auch einfach mit Sicherheit enge Vertraute von ihm sind, die er halt einfach schon ewig kennt, deshalb, ich glaube, der hat halt einfach das bessere Leben da jetzt, also kann ich mir sehr gut vorstellen.
Und er muss auch, sorry Brian, nur noch ganz kurz, ich habe schon mehrere Male betont, und die Leute, die sich Miami auskennen, wissen es wahrscheinlich, Miami ist klein Lateinamerika. Also in Miami ist alles auf Spanisch, jedes zweite Schild, jede Person, die in der Serviceindustrie arbeitet, jeder dritte Bewohner eines Hauses ist halt Latino, deswegen und Messi hat ja seit Jahren schon eine Hotelkette in Miami und seine ganzen Leute sind in Miami. Also die Latinos gewinnen hier gerade in den USA. Lest euch, also wenn ihr ein bisschen Latino-Feeling haben wollt, dann lest euch die Kolumne auf jeden Fall durch, die ich geschrieben habe. Es gibt einen ganz bekannten Song auf Spanisch, der hat einen Satz, der heißt Miami me lo confirmó. Also Miami hat es mir bestätigt, und das ist jetzt auf jeden Fall der Fall.
Ja, jetzt haben wir dann aber auch genug Werbung gemacht für deine Kolumne, Hannes, oder? Jetzt sollten ja dann wirklich alle mal gelesen haben.
Aber jetzt gehen wir alle nach Miami und genießen das.
Nein, also schon völlig verrückt. Aber nicht nur die MLS hat ja wieder angefangen mit Fußball. Und wir haben ja nicht nur Frauen-WM, sondern eben auch nicht nur die zweite Liga, sondern auch die dritte Liga. Wer uns auf Instagram folgt, hat es wahrscheinlich mitbekommen. Ich war im Stadion gestern, Saisonauftakt SSV Ulm gegen den 1. FC Saarbrücken. Muss ich sagen, war echt mal wieder eine geile Nummer, einfach im Stadion zu sein. Dann natürlich auch noch eine geile Nummer. Liebe Grüße an der Stelle an Romario Rösch, einen guten alten Bekannten auf dem Platz auch noch zu sehen. Und ich muss sagen, war ein gutes Spiel. Also dafür, dass sie Aufsteiger sind und Saarbrücken letztes Jahr Fünfter wurde. 1-1, völlig in Ordnung vom Ergebnis her, würde ich sagen. Andere Thematik hat mich wieder sehr gestört. Wir hatten schon mal über das ganze Thema Neonazis und ja, Rassismus im Fußball, insbesondere im Amateurbereich. Und der SSV Ulm ist ja da dann doch ein immer wieder genanntes Beispiel. Ich weiß nicht, wir hatten es doch auch schon mal über diese Sport Insight-Reportage, oder?
Ja.
Ja, genau. Also wer die Reportage noch nicht kennt, ist sehr empfehlenswert. Gibt's auf YouTube. Schaut sich, ich glaube, der WDR an, wie sich eben so Neonazi-Gruppierungen in Amateurvereinen ausbreiten. Und der Verein hat anscheinend viel dagegen getan, kann ich leider so nicht bestätigen, hat nicht gereicht. Erstens war es dann doch sehr bedrückend, dass man teilweise für Gestalten so um sich gesehen hat. Das war dann doch sehr merkwürdig, muss ich einfach sagen. Und dazu kommt, dass irgendwann Mitte, zweite Halbzeit, ja Hannes, du hast einen Einwand.
Nee, ich würde dich nur fragen, ich gehe mal davon aus, dass du es gleich erzählen willst. Ich dachte, du warst zu Ende, ich wollte dich nur fragen, woran du es erkannt hast, dass im Stadion offensichtlich Neonazi-Gruppierungen immer noch zu sehen waren, obwohl der Verein was dagegen hat. Ja.
Also man hat einfach dann doch ein paar Gestalten gesehen. Es ist dann doch sehr auffällig, wenn einfach viele weiße Männer glatzköpfig eben Klamottenmarken tragen wie Alpha Industries oder Lonesdale, das einfach bekanntermaßen Klamottenmarken sind, die von rechten Gruppierungen favorisiert werden. Ich glaube, bei Lonesdale ist es so, wenn man eine Weste dann drüber trägt, dann ist da nur noch NSDA zu lesen oder irgendwie so, und das ist irgendwie so der Gag dahinter. Naja, aber eigentlich der viel offensichtlichere Grund war, dass Mitte zweite Halbzeit aus dem D-Block, also aus dem Ultra-D-Block, ein Banner hochgehoben wurde, auf dem primär erstmal drauf stand, Fußball gehört den Fans. An der Nachricht ist ja erstmal nichts falsch, nur dass eben dem Wort Fußball, das SS, leider in einer anderen Schriftart geschrieben war als der Rest des Satzes, und das kann sich jetzt jeder schon vorstellen, was das war. Also es war auf jeden Fall ein fassungswidriges Symbol, und das fand ich schon auch eine krasse Nummer dann einfach. Also dass da jetzt halt einfach von der Waffen-SS das Symbol öffentlich präsentiert wird in einem Fußballstadion, das fand ich dann schon wirklich eine krasse Nummer. Ich habe es dann auch meinen Kumpels gesagt, die da waren, und wir haben das alle auf den ersten Blick gar nicht gerafft, und wenn man dann mal genau hingeschaut hat, war es dann doch sehr, sehr auffällig. Und das fand ich dann wirklich, habe ich mich in dem Moment echt einfach schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, das kann doch nicht sein, dass man hier gerade wirklich einfach gemeinschaftlich mit bekennenden Neonazis den gleichen Verein anfeuert. Also ich war wirklich einfach verwirrt, und es hat mich auch echt bedrückt, und es hat mich jetzt dann heute Morgen auch zu der Entscheidung geführt, dass ich ein offizielles Schreiben an den SSV Ulm angesetzt habe. Da gibt es eine Kontaktstelle für Stadionangelegenheiten, und habe ich geschrieben, dass ich erwarte, dass der Verein sich von solchen Geschichten distanziert und aktiver wird in dem Bereich und sich aktiver gegen solche Fanszenen stellt. Also das wollte ich einfach nur mal erzählt haben, dass es halt einfach immer noch ein Thema ist und einfach schrecklich ist.
Krass. Also bedrückend, und sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Der Klassiker ist mal wieder passiert, und das schon wieder nach der Sommerpause in der ersten Folge.
Ja, es muss ja so bleiben. Ich wollte noch sagen, es ist auch sowas von es gibt keine Wörter, die so schreiben, es ist einfach unnötig. So krank unnötig, so einfach Hirntod. Und ich meine, ich habe jetzt gerade ein bisschen gegoogelt. Wenn du eingibst auf Google SSV Ulm rechte Fans, dann kommen einige Sachen. Also da kann man sich viel durchlesen. Irgendwie, auch wenn die gegen Rot-Weiß Essen treffen, dann treffen sich ein paar rechte Gruppierungen. Ja, September 22, Dezember 21, Dezember 21. Mhm. Dezember 22, ja.
Also. Ja, das ist halt wirklich ein krasses Problem, und es ist irgendwie so schade für die Stadt, weil es halt wirklich geil ist, dass du wieder in Ulm Profifußball hast. Dritte Liga ist ja die erste Profiliga, und es ist, also mich freut es wirklich für den Verein, für die Spieler und für die Stadt auch einfach, weil es waren direkt 9.500 Fans im Stadion, obwohl es wirklich ununterbrochen abnormal geregnet hat, wirklich abnormal, und es ist ja wirklich arschkalt hier gerade in Deutschland. Ich weiß nicht, Hannes, ob du irgendwas mitbekommen hast, aber das Wetter ist wirklich unschön, und es waren trotzdem 9.500 Leute da, und du musst verstehen, 50% davon haben kein Dach über dem Kopf, weil das Stadion größtenteils nicht überdacht ist. Und also deshalb, es ist wirklich wieder Begeisterung da und es ist wirklich schön für den Verein und für die Stadt. Und deshalb hat es mich doppelt aufgeregt, dass es immer noch so Idioten in den Stadien schafft. Aber das kann doch eigentlich nicht sein.
Vielleicht ist ja wirklich auch, also jetzt mal optimistisch formuliert, die Chance da, dadurch, dass es jetzt halt wieder eine breitere Masse der Bevölkerung anspricht, auch, dass der Verein dann nochmal anders gezwungen ist zu reagieren, als wenn es dann, sage ich mal, ein regionaler Verein bleibt. Aber ist natürlich offen. Andererseits will man ja auch nicht, also man will ja auch nicht die sogenannten Fans dann da vergraulen wiederum, die dann Stimmung machen. Das ist ja dann diese Dilemmasituation, in denen die Vereine auch wie Chemnitz zum Beispiel stecken.
Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, weil ich hatte es dann auch auf der Rückfahrt eben mit meinem Kumpel drüber, der, glaube ich, ein bisschen mehr in dem Thema drin ist, einfach weil er halt auch einfach öfter in Ulm ist und das öfteren im Stadion jetzt war. Und er hat halt gemeint, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie viele das einfach mittlerweile beim SSV Ulm sind und dass man, glaube ich, wenn man da jetzt sehr konsequent dagegen vorgeht, dass man dann vielleicht wirklich einfach sich ein bisschen so die Stimmung aus dem Stadion rausnimmt. Aber ganz ehrlich, als Verein wäre mir dann die Stimmung zweitrangig wichtig und lieber habe ich Menschen mit einem solchen Gedankengut nicht mehr in meinen Reihen stehen. Naja, so viel einfach nur zum Thema, dass es immer noch ein Problem ist und dass man immer noch weiterhin darauf aufmerksam machen muss. Und deshalb fände ich das eigentlich auch prinzipiell gut, dass es dafür so eine Art Kontaktstelle beim SSV Ulm geht. Und ich habe das jetzt mal genutzt. Ich kann ja dann berichten, ob da irgendwann mal Rückmeldung kommt oder ob das wahrscheinlich untergeht. Ja, Jungs, erste Folge, zweite Staffel. Es gibt vielleicht vieles Neues dieses Jahr noch, aber eine Sache, die bleibt bestehen, wie eh und je, und zwar unser wöchentliches Quiz. Brian, du warst diese Woche dran, hast du was mitgebracht?
Ja.
Achtung, wollen wir direkt reinstarten?
Achtung, Kinder, gebt fein acht, ich habe euch etwas mitgebracht. Musik. Und jetzt geht's los. Ich habe natürlich wieder mal thematisch mich orientiert. Ihr kennt mich. Ich brauche auch ein kleines Konzept immer, sonst ist das für dich immer ein bisschen langweilig. Und natürlich geht bei mir das Quiz diesmal um die Frauen. Und da habe ich mir ein paar schöne Fragen für euch überlegt, die ich selber teilweise auch noch nicht kannte und die, glaube ich, einen ganz guten Einblick geben in den deutschen und auch in den internationalen Frauenfußball. Erste Frage betrifft Deutschland und zwar kann man sich ja eine Welt ohne den Fußball, übrigens noch eine kleine Anmerkung davor, ich finde das immer ganz spannend, man kann, Frauenfußball zu sagen, ist was anderes als Fußball der Frauen zu sagen, genauso wie Frauen-WM als WM der Frauen, nur das nebenbei.
Nee, erläutere.
Soll ich das erläutern? Ja, weil zum Beispiel, ja, wenn du sagst WM der Frauen und WM der Männer, dann ist es eigentlich genau die gleiche Weltmeisterschaft, aber wenn man Frauen-WM sagt und Männer-WM sagt, dann ist es immer eine andere Veranstaltung, so impliziert. Aber, ja, wollte ich nur erwähnen.
Ich habe es jetzt irgendwie nicht gerafft.
Frauenfußball ist ja ein anderer Fußball. Also, wenn man sagt Frauenfußball statt Männer, also wenn man sagt Frauenfußball statt Fußball der Frauen, dann ist es ja dann impliziert man ja, wenn man sagt Frauenfußball, dass es ein anderer Fußball ist, als wenn es Männer spielen. Aber es sind ja der gleiche Fußball. Es sind ja die gleichen Regeln.
Ich glaube, ich habe den Gedanken verstanden, weil wir sagen ja auch nicht Männerfußball, sondern wir sagen nur Fußball und Frauenfußball. Ja.
Okay, genau.
Ich hab's verstanden.
Deshalb, mittlerweile achte ich da ein bisschen drauf, weil es ja zumindest was Regeln angeht und alles, ne, sehr ähnlich ist, beziehungsweise gleich.
Ja, aber das wäre eigentlich eine gute Frage. Gibt's Unterschiede in den Regularien zwischen Männer- und Frauenfußball? Gibt's irgendwas?
Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht die eine Regel, dass Frauen nicht so lange liegen bleiben wie Neymar. Habt ihr das mitbekommen?
Ja, das war stark. Das war stark.
Der Hammer, oder?
Ja, und das hat vor allem voll den Shitstorm in Brasilien ausgelöst, gell?
Ja, klar. Finde ich auch sehr, ja, ich verstehe ich auch bis zu einem gewissen Grad, ne? Wenn, das ist ja natürlich ein Nationalheld im Grunde, ne?
Andererseits, wenn sie recht hat, hat sie recht. War ja nur die Wahrheit.
Das Einzige, was mir gerade einfällt, darüber habe ich mit meinem Mitbewohner gesprochen, was bei Frauenfußball in den Regularen steht, was bei den Männern nicht steht, ist die... Es sind die Bestimmungen bei Schwangerschaften, bis zu welcher Woche der Schwangerschaft die Frau spielen kann.
Okay. Ja. Wollt ihr noch das Quiz machen oder sollen wir wieder aufhören?
Ja, du hast gefragt, ob es irgendeine Regel gibt und ich so, ja, wahrscheinlich hat es irgendwas mit den Schwangerschaften zu tun. Weil.
Okay, also das ist Hausaufgabe an findige ZuhörerInnen. Falls es wirklich Unterschiede in den Regularien gibt, die nichts mit der Biologie zu tun haben, dann dürft ihr uns gerne dahingehend aufklären. Aber jetzt darf Brian erstmal mit dem Quiz anfangen. Er ist schon ganz beleidigt.
Nee, eigentlich gar nicht. Ich habe es ja angefangen. Ich finde es eigentlich selber interessant, drüber zu reden. Aber auf jeden Fall, gut, Deutschland. Wir befinden uns in Deutschland und da ist es eigentlich gar nicht mehr denkbar, dass wir ohne Fußball der Frauen sind. Aber es gab eine Zeit, wo das nicht erlaubt war. Und jetzt will ich von euch wissen, wann denn eigentlich der Fußball der Frauen, legalisiert wurde. Also einfach schätzt, interessant, sag mal, wann ihr das schätzt.
Ganz kurz, was heißt legalisiert? Also dass
Frauen... Ja, dass er nicht bestraft wurde bei Verstoß, wenn sie gespielt haben.
Oh, krass.
Gab es mal Bestrafungen, wenn Frauen Fußball gespielt haben?
Also er war verboten und, also er war, was heißt, stellenweise verboten. Deutschlandweit legalisiert.
Oh, wir kriegen keine Antwortmöglichkeiten.
Nee, schätzt doch einfach jetzt mal.
Ja. Okay, ich sag 1967.
Nee, ich denke, das ist ein bisschen früh. Ich denke, es ist 1925.
Also Walle lag relativ nah dran mit 1967. Es war 1970 und davor war es eben stellenweise verboten und wurde eben auch bestraft. Es gibt auch einen ganz witzigen Ausschnitt, wo verschiedene Männerfußballer damals gefragt wurden, was sie denn von einem Legalisierung halten. Und da sieht man dann, wie Berti Vogts unter anderem sagt, ja, die sollen doch in der Küche bleiben, so in der Richtung. Also hammerhart, was damals zuging. Man kann nur wirklich froh sein, dass wir in den Zeiten nicht mehr leben. Aber ich fand es interessant.
Ganz kurz nur zum Frageverständnis. Heißt es, dass ab dann ist eine professionelle Frauenliga gab oder dass Frauen nicht mehr bestraft wurden, wenn sie auf der Straße gekickt haben?
Ich glaube, dass auch die Frauenbundesliga gibt es ja erst seit 1991. Ich glaube, dass es dann legal war, einfach ein Team zu bilden und so Sachen.
Okay, krass. Ja, nee, ich dachte, es war auch verboten, dass Frauen bei einem Kick von Männern mitspielen oder so.
Ja, also so ganz genau weiß ich es auch nicht, inwieweit sie. Aber
schlecht recherchierte Quizfragen, die Dreierkette VWH-Merkmal.
Ja, also eine schwierige Frage. Also krass schwierige Frage.
So genau recherchiere ich das auch nicht immer runter. Aber auf jeden Fall fand ich das interessant. Das ist gar nicht so lange her, wenn man das bedenkt, weil der Fußball, wenn man sagt, gut, so in den 80er, 90er Jahren, da hat es ganz schön lang gedauert. Nächste Frage. Als 1981 die deutschen Frauenfußballerinnen den EM-Titel holten, haben sie eine ganz besondere Prämie für den Sieg bekommen. Was war es? 4 Antwortmöglichkeiten. Erstens, war es eine Reise in die Südsee? War es zweitens ein Café-Service? Also so man kriegt dann so mit Tellern und Tassen und Löffeln und so ein ganz komplettes Service, sagt man.
Ein Service, nicht ja. Service. Ein
ja, Service. Ja, ein Café-Service. Service. Ja, aber das schreibt man gleich. Das schreibt man noch gleich. Ja. Okay. War es drittens eine Schmuckkollektion oder war es viertens Einkaufsgutscheine für Modehäuser?
Ich tippe auf D.
Ich bin bei der Schmuckkollektion. Also ich hätte jetzt gedacht, das wäre sowas ultrasexistisches, irgendwie so ein Persil-Gutschein oder irgendwie sowas, aber deshalb, gut, die Antwortmöglichkeiten sind auch schon relativ sexistisch. Deshalb, ich gehe mal bei der Schmuckkollektion rein.
Also ich finde, ein Café-Service ist schon auch ganz schön sexistisch, oder?
Ja, habe ich ja
gerade. Einmal, wenn man bedenkt, dass die Fußballer damals irgendwie 75.000 Mark bekommen haben für einen M-Titel und so. Naja, ich finde es auf jeden Fall spannend. Auch also da sieht man, dass sich mit den Zeiten auch deutlich mehr da Awareness entwickelt hat. Fand ich
Was sehr war denn jetzt die richtige Antwort?
Café-Service.
Also ernsthaft?
Ja.
Ach du Scheiße.
Finde ich schon heftig. Eben im Vergleich auch mit den Männern, klar, da war natürlich die Aufmerksamkeit nicht so hoch damals, aber ja.
Echt krass.
Kommen wir zur nächsten Frage. Miro Klose, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist einer der Spieler mit den meisten Toren bei der Fußball-WM der Männer. Jetzt meine Frage an euch, wer ist es denn bei den Frauen?
Wie viele Tore?
Vielleicht.
Also ich sag die Spielerin und Hannes sagt die Tore.
Okay. Bist du dir so sicher? Ich bin mir nämlich nicht sicher, wer es ist. Ich weiß nicht.
Doch, ich sag mal, es ist Marta von Brasilien.
Okay, ja. Ich war mir nicht sicher, ob es Marta von Brasilien ist oder Sinclair aus Kanada, weil sie hat ja die meisten internationalen Tore. Aber wenn es Marta aus Brasilien ist, sage ich, sie hat mehr als Klose. Ich sage, sie hat 20.
Marta, seid ihr richtig? Sie hat aber 17 Tore. Und jetzt tatsächlich auf Platz 2 folgt tatsächlich direkt eine Deutsche, und zwar Birgit Prinz mit 14 Treffern. Ist so legendär wie Müller, der ja auch 14 Tore hat. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Auch wieder eine legendäre Stürmerin in dem Fall, nämlich Alex Popp. Die hat, auch diese WM wieder sehr erfolgreich eigentlich gespielt. Gibt es auch dieses eine legendäre Bild, wie auf Havertz Spieler des Spiels und trotzdem ausgeschieden. Sehr geil. Die kann aber nicht nur gut kicken, die hat auch einen Beruf gelernt. Das ist ja relativ üblich mittlerweile, oder immer noch bei den Frauenfußballerinnen. Und welchen Beruf hat sie denn gelernt? Ist es A, eine Krankenschwester? Ist sie B, Zahnärztin? Ist sie C, Tierpflegerin oder D, Polizistin?
Boah. Ich hätte jetzt irgendwas getippt, so Kauffrau-mäßiges, hätte ich jetzt irgendwie, aber dann habe ich da irgendwie eine andere Assoziation mit einer anderen Spielerin. Ich glaube, ich gehe auf Polizistin.
Ich gehe auch mit auf Polizistin, vielleicht einfach nur, weil sie irgendwas verbinden konnte. Vielleicht gibt es irgendwelche Fitness-Tests bei der Polizei, die man dann mit der Sportlerkarriere verbinden kann.
Ja, es tatsächlich viele Profisportlerinnen, zum Beispiel wie Ariane Friedrich, kennt ihr noch die Hochspringerin, die war auch Kommissarin, können das ja gut verbinden. Alex Popp tatsächlich ist Tierpflegerin. Oh, die hat im Duisburger Zoo damals ihre dreijährige Ausbildung gemacht, im sogenannten Tierpark Essehof. Nur falls jemand nochmal fragen sollte hier, ne? Aber finde ich auch spannend. Habe ich mir tatsächlich auch, also wie du, hatte ich da eine andere Assoziation, aber finde ich auch nicht schlecht. Hat ihr Herz auf jeden Fall nicht nur am rechten Fleck, sondern auch den Kopf auch noch gut gesetzt. Und zur letzten Frage, das ist wahrscheinlich relativ offensichtlich, aber das fand ich jetzt noch einen schönen Abschluss, denn ich fand es generell auch ein Zeichen dafür, dass diese Mannschaft irgendwie einen anderen Approach hatte, irgendwie mit Fans auch in Kontakt zu treten oder das Ganze zu verkaufen. Wie hieß das Maskottchen der deutschen Nationalelf bei dieser WM?
Was? Ah, es ist dieses Maskottchen, was von der einen Spielerin, die nicht dabei sein konnte, selber genäht wurde, oder?
Die war dabei, aber sie hat selber gestrickt, genau.
Ah, gestrickt, ja.
Was, wie hieß es und was war es?
Bin ich absolut blank, ich habe keine Ahnung.
War es ein Koala-Bär?
Korrekt.
Ja, es war ein Koala-Bär und ich glaube, er heißt Fabi?
Waru.
So close.
Also, es war ein gestrickter Koala-Bär von Clara Bühl, die auf der Flanke agiert. Auf dem Flügel agiert.
Auf der Flanke?
Ja, ich habe an die Flanke gedacht, die geschlagen wird auf Alex Popp. Und zwar hat die einen richtig goldigen Koala-Bär im Zuge der WM gestrickt und das war dann so ein bisschen ein Maskottchen. Er hat sogar einen Instagram-Account, also wie heutzutage alles. Wieso auch der Sohn von Phil Foden hat auch Waru einen Instagram-Account. Also falls ihr mal mehr über Waru wissen wollt, wirklich ein goldiger Kerl. Der hat auf jeden Fall das Team für 3 Spiele begleitet, hat ja nicht so wirklich geholfen, aber das fand ich jetzt noch ganz interessant. Und ja, das war mein Quiz für heute, meine Lieben. Ich hoffe, ich habe euch
etwas Brian.
Den Fußball der Frauen näher gebracht.
Ja, wir haben auf jeden Fall wieder etwas dazugelernt. Vielen Dank dir. Ich glaube, nächste Woche ist dann wieder Hannes dran. Dann sind wir mal gespannt, wo wir da thematisch landen. Apropos, wo wir thematisch landen. Ich habe als ein bisschen möchte gern Alibi-Moderator hier, habe ich natürlich vorher etwas übereilt zu dem Quiz übergeleitet. Jetzt ist die Frage, wollen wir noch das eine Thema ansprechen, das Brian vorgeschlagen hatte, nämlich die Reiseziele der Bundesliga-Clubs in der Sommertrainingslagerpause? Können wir nochmal kurz ansprechen, oder? Also vielleicht zum Hintergrund, der FC Bayern war dieses Jahr auf Asienreise im Sommer oder ist sogar noch? Nee, war, oder? Sind wieder zurück.
Die spielen jetzt gerade schon in Bayern, also die sind jetzt wieder zurück, ja.
Und die Borussia aus Dortmund war in den USA unterwegs und es gab von der einen oder anderen Stelle aus beiden Clubs Kritik an den anderen Bundesligisten, dass sie sozusagen die einzigen 2 Clubs in der Bundesliga, die aktiv diese internationalen Marketing, PR-Reisen machen und das für die Attraktivität der Bundesliga im internationalen Raum noch mehr Bundesligisten das tun sollten. Und da würde mich jetzt von euch beiden interessieren, was haltet ihr erstens von Reisen wie diesen an sich und zweitens, was haltet ihr von der Aussage, von der Aufforderung, zumal ja auch, ich weiß nicht, welcher von beiden Clubs es war, aber irgendjemand hat auch die DFL aufgefordert, dass die DFL sozusagen andere Bundesliga-Vereine auffordern sollte, mehr internationale Präsenz zu zeigen. Was haltet ihr denn davon?
Ich bin generell dafür, dass europäische Fußballclubs diese USA- oder Asienreisen machen, einfach weil es auch ein riesengroßer Markt ist. Ich denke, Man United war einer der Pioniere aus dem europäischen Fußball, deswegen hatten die einen crazy großen Markt. Und ich finde es auch cool, weil dann auch Fans von anderen Stellen der Welt, die wirklich viel tun, um den Verein zu verfolgen, Spiele mit Zeitumstellung sich anschauen oder irgendwie wirklich also viel dafür tun oder in irgendwelche Kneipen gehen, wo es ganz selten ist, dass man ein Spiel übertragen wird, finde ich es cool, dass die Fans dann irgendwie belohnt werden, dadurch, dass die Mannschaften die dann besuchen. Und es steigert natürlich auch den Wert der Bundesliga, das ist ja keine Frage. Und ich würde auf jeden Fall den anderen Bundesligisten raten, das zu tun. Ich meine, man muss ja nicht gleich so crazy weit weg, wenn es die finanziellen Möglichkeiten nicht gibt oder jetzt auch irgendwie umweltfreundlicher denkt. Also ich denke, sie müssen jetzt nicht gleich nach Japan, Bayern war ja in Japan und in Singapur und Dortmund war, ich glaube, in Midwest und der Ostküste, bin mir aber nicht sicher, oder Westküste.
Ich weiß nur, dass sie auf jeden Fall auch in Vegas waren und in San Diego waren sie auch.
Genau, und in Chicago auch. Denn das als kleine Anekdote, falls es euch interessiert, ich war in Chicago und ich habe ein Office besucht in Chicago von diesem Netzwerk, wo ich gerade arbeite. Und eine Woche später war der BVB da. Also wirklich eine Woche später hat der Chef von diesem Büro ein Bild auf LinkedIn gepostet mit Roman Weidenfeller, wo ich mir dachte, Gott sei Dank
warst du schon weg.
Ja, aber ich halte viel von diesen Reisen. Erstens, weil es auch die Fans näher an den Verein bringt. Und ich denke, für die Attraktivität der Bundesliga wird es auf jeden Fall sehr stark, wenn die anderen Bundesligisten dann in den nächsten Jahren nachziehen.
Ja, wie ihr euch denken könnt, habe ich da vielleicht auch eine andere Meinung dazu.
Herrlich, eine Debatte.
Auf der einen Seite habe ich nichts dagegen, dass Bayern und Dortmund das machen. Sehe ich auch absolut notwendig für eine Größe des Vereins. Und man darf nicht vergessen, das sind ja im Prinzip Wirtschaftsunternehmen und die müssen eben wachsen oder müssen nicht unbedingt wachsen, aber müssen auf jeden Fall Profite einfahren und müssen auch werben und so weiter und so fort. Also Trikotverkäufe und so weiter und so fort. Aber ich finde tatsächlich diesen, jetzt zu sagen, die anderen müssen das auch machen zum Wohle der Bundesliga und dieses, ja, UEFA 5-Jahres-Wertung und Attraktivität hin und her, dann schon wieder so ein bisschen anmaßend, weil, wer will denn fucking Augsburg in Asien sehen? Niemand. Und da können die auch noch 10-mal im Jahr hinfahren und niemand will die sehen. Das Einzige, was ich halt mir denke, was da hilft, ist zum Beispiel, wenn halt solche Vereine wie Freiburg, Augsburg halt der kleinere Nische, dann Spieler haben, wie jetzt, sage ich mal, ein Ritz Doan, der halt in Japan ein Star ist und dann schauen sich halt deswegen die Leute die Spiele an. Aber jetzt da extra hinzufahren, mein Gott, also das ist dann wieder typisch Bayern, bajuwarisch, dortmunderisch, Arroganzgehabe, ist so, finde ich, dann einfach wieder anmaßend. Ich meine, klar, ein Verein wie ein Bayer Leverkusen-Verein kann das gerne machen oder Leipzig. Aber wie gesagt, FC Augsburg, Darmstadt 98 und Heidenheim will wirklich niemand in der Welt noch sehen, außer hier in Deutschland.
Ja, jetzt hast du dir aber auch mit Fleiß die besonders kleinen Vereine aus der Bundesliga rausgepickt.
Es ist ja auch kein Hate gegen die. Ich will auch Freiburg, wer will denn das jetzt schauen?
Nein, also erstmal liebe ich es, wenn ich eine Debatte anleiten darf, weil ich kann mir dann immer schön eure zwei Argumente rauspicken und muss dann eigentlich nur noch kleine Add-ons hinzufügen. Ich finde, ihr habt beide vollkommen recht. Also ich verstehe Hannes Ansicht voll, dass man sagt, hey, es gibt viele internationale Fans, die das auch mit viel Herzblut verfolgen, ihre Mannschaften und da auch wirklich viel Aufwand betreiben. Du hast ja auch immer mehr so Fanclubs, die, glaube ich, auch wirklich mit viel, viel Liebe geführt werden. Und deshalb finde ich das eigentlich auch eine gute Sache. Brian hat allerdings auch total recht, es ist wieder total prätentiös von Bayern und Dortmund zu sagen, ihr müsst bitte auch ins Ausland gehen, zumal es einfach wirklich nur nach vorne gedacht ist. Schaut mal nach hinten in die vergangenen Jahre, Schalke war zum Beispiel auch schon mehrmals in den USA, war schon mehrmals in Asien, also das ist jetzt wieder so ein Getue, als hätten jetzt Dortmund und Bayern wieder das Rad neu erfunden und alle anderen müssten jetzt noch hinterherziehen, das ist einfach wieder Quatsch, so. Was man auch noch dazu sagen muss, ist, dass bei Bayern, dass sie das jetzt nicht zwingend wegen ihren Fans gemacht haben, sondern die waren in Asien unterwegs aufgrund der Audi Summer Tour. Also das war einfach von ihrem, glaube ich, Hauptsponsor, ist Audi Hauptsponsor, auf jeden Fall einer der größten Sponsoren des Vereins, inszenierte Werbeveranstaltung mit anderen Vereinen auch noch, die, ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt zwingend, wenn sie die Spieler gefragt hätten, jo, wo wollt ihr hingehen, ob die direkt Asien gesagt hätten. Deshalb, das hängt natürlich auch mit viel Geld zusammen, deshalb finde ich das auch schon wieder, wie Brian sagt, das ist wieder so aus ihrer eigenen egoistischen Perspektive betrachtet. Also ihr habt beide vollkommen recht. Das kann man natürlich noch anders sehen. Ich habe mich eher gefragt, ich habe nämlich heute durchgeklickt, die 18 Bundesligisten, warum gehen eigentlich alle nach Österreich, alle anderen? Das habe ich nämlich nicht so ganz verstanden.
Nach Schruns.
Na, alle sind in Österreich.
Ja, weil vielleicht das Wetter mit einem Ticken besser ist, könnte ich mir vorstellen.
Also ich kann mir vorstellen, dass es zum einen mit dem Höhentraining zusammenhängt, dass du halt da deine Kondition trainierst, also aus der fußballerischen Sicht. Und ich glaube wirklich, dass einfach die Infrastruktur in Österreich extrem gut ist, was Hotels angeht. Hast du halt, ganz ehrlich, so, diese Höhen der Berge hast du ja nur in Bayern und dann hast du irgendwann mal alle Hotels halt ausgebucht.
Ja. Ja, nee, ich denke auch was dafür spricht, dass Österreich ist. Vielleicht, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, was ich jetzt sage, aber vielleicht ist es dann doch ein Erfolgserlebnis, wenn du mal als etwas kleinere Fußballmannschaft in Deutschland trotzdem rauskommen kannst zu deinem Fußball, zu deinem Sommercamp irgendwo. Weißt, vielleicht motiviert dich das als Spieler, wenn es heißt, okay, wir trainieren jetzt nicht auf demselben Trainingsplatz, wie wir eh schon die ganze Saison trainieren, sondern wir fahren jetzt mal ins schöne Österreich und dann gibt's einen coolen Trainingscamp dort.
Ja, du, dass die wegfahren können, ist ja keine Frage, aber also warum jetzt zwingend Österreich? Also sie könnten ja auch nach
Schweiz ist zu teuer, Holland ist zu klein, kennt keiner an.
Ja, es geht, glaube ich, wirklich viel mehr um diese Bergluft, Höhentraining Und bei Freiburg jetzt zum Beispiel, das kann ich ja jetzt sagen, aus dem eigenen Wissen, ist es halt einfach auch mittlerweile dieses Tradition Konsistente, dass man halt an dem, was man halt schon hat, festhält. Absolut. Ist schon seit, was weiß ich, wie viele Jahren in diesem Schruns. Ich finde es auch geil. Also wie gesagt, das ist ja auch das, was jetzt so ein Verein wie Freiburg zum Beispiel ausmacht, dass du halt wirklich konsistent daran arbeitest mit deinen Mitteln. Und es wäre natürlich schon mal interessant zu sagen, gut, Freiburg macht eine Asien-Tour, gehen wir mal jetzt davon aus, und sagt, okay, wir gehen nach Japan und wir gehen nach Südkorea und da spielen jeweils Spieler von uns auch. Das hätte natürlich schon seinen Reiz, auch weil dann eben diese Spieler einen gewissen Pull-Faktor haben. Aber auf der anderen Seite eben weiß ich jetzt nicht, ob es halt sein muss.
Was ich dazu noch sagen wollte, also ich verstehe auf jeden Fall die Argumente, die ihr angebracht habt oder die hauptsächlich Noah angebracht hat und das mit der Tradition und dass es kein Schwein interessiert, wenn jetzt Braunschweig und Heidenheim nach Japan gehen wahrscheinlich. Aber ich habe jetzt gerade was durchgegoogelt, weil ich wusste, dass Aston Villa, ein Club, der in der Premier League 9. oder 10. wurde, die waren in Maryland, also hier im Bundesstaat neben DC. Und ich habe gerade geguckt, Birmingham war die Saison in Portugal. Und das verleiht der Premier League natürlich eine größere Aufmerksamkeit, die sich dann wiederum auch in den TV-Rechten spiegelt, die wiederum Geld einbringt, die in der ganzen Liga verteilt wird. Und ich glaube, wenn wir so denken, das könnte jetzt auch ein Anreiz für die Bundesliga sein. Weißt du, hey, wenn die kleineren Vereine irgendwo weiter wegfahren als Österreich, es muss ja auch nur Portugal sein, weil es ist ein 3-Stunden-Flug, kann es sein, dass in der nächsten Saison dann mehr TV-Gelder eingenommen werden, die dann auch über die gesamte Liga verteilt werden könnten.
Selbstverständlich. Ich glaube, das war auch die Intention hinter den Aussagen aus den Geschäftsleitungen von Bayern und Dortmund. Aber ich glaube, Brian hatte da einen sehr, sehr guten Punkt mit der Routine und mit der Gewohnheit. Schalke geht auch seit keine Ahnung wie vielen Jahren nach Mittersill, jedes Jahr nach Österreich ins Trainingscamp. Und ich glaube, dass einfach österreichische Hotels irgendwann diesen Markt erkannt haben und deshalb relativ große Hotels hochgezogen haben mit guten Sportanlagen und deshalb mit Grund sein kann, dass da auch immer wieder viele hingehen. Aber es ist eigentlich wirklich ein spannendes Thema, wenn man da mal ein bisschen reinschaut. Ich habe auch vorher ein bisschen rumgegoogelt, wo die so unterwegs sind. Also teilweise sind ja auch sogar Man City ist ja teilweise auch in Österreich. Also auch krass interessant. So gruselig wird es dann wieder, wenn man irgendwann im Winter schaut, wo sie da alle hingehen und es ist dann wieder, rennen dann wieder alle irgendwie in die Wüste und keine Ahnung wohin.
Was ganz cool war, in der Zeit, wo ich in Peru gewohnt habe, da war ja Claudio Pizarro bei Bayern und da gab es eine riesengroße Kampagne, da hat wirklich sogar die, wie sagt man, der, wie sagt man auf Deutsch, die Municipality, der Bürgermeister,
ja.
Die haben dafür Werbung gemacht, dass der FC Bayern, wenn es in Deutschland wieder Winter ist, nach Peru kommt. Und der Hauptpull-Faktor war der Claudio Pizarro.
Hat aber nicht geklappt, oder?
Hat leider nicht geklappt, aber es gibt die Legende, dass Pizarro mit Ballack mal in Peru war, aber Ballack die ganze Zeit undercover. Ja, das ist so eine Legende. Da gibt es so ein, zwei Restaurants in Peru, die sagen, hier hat Michael Ballack gegessen. Und da gibt es ein Bild von Pizarro und neben ihm so ein Typ mit Cappy, 3 Sonnenbrillen. Das hätte auch der Cousin von Pizarro sein können, aber dann den Cappy und Sonnenbrille an.
Stark, stark, ja. Stark. Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Hat mich gefreut, dass wir das auch noch kurz ansprechen konnten. Ja. Jetzt geht dann auch bald, wann geht denn die Bundesliga eigentlich los? In 2 Wochen, oder?
Oder das Wochenende oder nicht?
Na, diese Woche ist DFB-Pokal.
Ja, dann in 2. Genau, diese Woche fängt die Premier League an, ja. Bundes.
Ja, und da freue ich mich auch dann endlich unsere neue Kategorie präsentieren zu können. Oder ich nehme dir jetzt da deinen Point weg.
Ja, Brian, das hast du natürlich völlig richtig erkannt. Den Übergang, den habe ich mir extra so gebaut. Aber bitte, führ fort.
Ich freue mich auf jeden Fall, unsere neue, dann baldige neue Kategorie ankündigen zu dürfen. Kicktipp aktuell. Ich habe die jetzt einfach mal so spontan so getauft. Das kann man vielleicht noch ändern, wie ihr das wollt. Aber es ist natürlich der Wahnsinn, dass wir, glaube ich, um die 30 Leute in unserer Kicktipp-Runde haben für die neue Bundesliga-Saison. Eine gute Mischung, glaube ich, aus allen unseren Bekanntenkreisen, so wie ich das so mal durchgeblättert habe, von jung bis alt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das ausgeht, wie viele am Ende dann tatsächlich dabei bleiben und wer am Ende eben diese tollen 3 Preise gewinnt.
Ja, an dieser Stelle muss man nochmal Werbung machen, oder? Also, falls ihr noch nicht Teil unserer Kicktipp-Runde seid, ihr findet den Link, Hannes, wo findet man den Link? Auf Instagram, oder?
Im Linktree. Auf Instagram klickt man auf den Link. Das, halt das finde ich auch ganz stark. Man muss nicht auf den Linktree klicken, man muss einfach nur auf die Beschreibung klicken, da sieht man den Link und dann geht man direkt da drauf.
Also genau, da klickt ihr dann drauf, meldet euch an in unserer Kicktipp-Runde. Es sind mittlerweile, wie Brian schon gesagt hat, über 30 TeilnehmerInnen und es gibt Preise. 3. Platz bekommt 10 Dreierkette VBH-Sticker, 2. Platz bekommt 20 Dreierkette VBH-Sticker und der 1. Platz bekommt was?
ein VBH, also Dreierkette VBH Überraschungspaket.
Ja, so. Was da drin ist, das wissen wir selber noch nicht, aber wir werden auf jeden Fall euch was zusammenstellen und wir sind gespannt. Ich habe auch schon richtig Bock, muss ich sagen. Ich bin in diversen Kicktipp-Runden diese Saison und in einer Kickbase-Runde. Also ich bin wieder ein bisschen im Game drin, muss ich sagen, obwohl ich ja mit der ersten Liga eigentlich gar nichts am Hut habe dieses Jahr.
Ich muss sagen, ich wurde darauf hingewiesen, dass unsere Kicktipp-Namen crazy boring sind.
Ja, aber ich dachte mir, das wäre vielleicht richtig so, damit man natürlich weiß, wer die drei Chefs in der Runde sind.
Ja, ich wollte sagen, ich wollte mir so einen coolen Namen geben, aber dann habe ich eure gesehen, dachte mir, okay, dann.
Ja, aber ich glaube, es macht tatsächlich Sinn, weil wir werden ja am Ende auf Platz 1 bis 3 stehen. Die Verteilung ist ja nicht sicher, aber dann hat man, glaube ich, auch einen ganz guten Überblick, wer auch eben die Experten sind.
Ich bin da so schlecht bei der WM-Tipprunde, in der ich jetzt gerade bin mit ehemaligen Arbeitskollegen. Ich bin der Letzte oder Vorletzte. Ich bin so kacke, was das angeht.
Ich lasse auf jeden Fall jemanden tippen, der keine Ahnung von Fußball hat. Und dann
gewinne ich auch. Das ist die goldene Regel. Immer die Leute, die absolut keine Ahnung haben und die jede Woche einfach daran denken zu tippen. Weil ich glaube, das ist immer der größte Killer, weil die meisten vergessen einfach irgendwann mal dann ein, zwei Wochen zu tippen und das ist immer das Schwierigste. Aber dafür sind wir natürlich da. Service Podcast Dreierkette VBH. Wir erinnern euch hier exklusiv in jeder Folge an das Tippen. Und wenn es einer von uns mal vergisst, müssen wir uns eine Strafe ausdenken, weil das wäre dann schon irgendwie peinlich.
Ja, ich denke mal, dass wir in unserer neuen Kategorie ja dann auch auf jeden Fall ein bisschen den Spieltag besprechen hinsichtlich der Tipprunde und da können wir dann uns ja eine Strafe überlegen.
Vielleicht werden wir dahingehend dann auch ein bisschen vielfältiger bezüglich der Clubs, über die wir reden. Ich habe nämlich viel Kritik einstecken müssen jetzt hier in der Zeit, wo ich in Ulm war. Es wird zu viel über Freiburg gesprochen, Brian.
Ja, gut, ist natürlich offensichtlich, dass man, ich meine, es liegt ja auch daran, dass ich ja einfach über diesen Club am meisten weiß, aber stimmt, ja.
Gebe ich
dir recht und tut mir leid, wenn ich es zu oft mache. Ich hüte mich. Ich rede einfach mehr über Augsburg.
Genau, eine Frage, was wir machen könnten, ich weiß nicht, was ihr davon hält, dass jeder von uns während der Saison jetzt so einen Stiefclub adoptiert, über den wir uns ein bisschen mehr einlesen und so. Ja.
Sorry, ich brauche eher einen in der ersten Liga. Also ich kann mir irgendjemand werbt doch mal bitte.
Ganz kurz, nimm doch mal for real, nimm Heidenheim, ist sogar noch in deiner Region. Irgendwie an sich schon ganz spannend.
Kannst du Heidenheim nehmen?
Ja, ich könnte dich Heidenheim nehmen, finde ich jetzt aber auch nicht so einen spannenden Verein, muss ich sagen. Mit der ganzen Funktionärsgeschichte in deinem Hintergrund ist jetzt auch nicht der sympathischste Verein.
Dann ganz ehrlich, Mainz 05. Weil die werden diese nächste Saison Sechster.
Hatte ich auch schon. Ich hatte auch an Mainz oder Leverkusen gedacht.
Leverkusen ist doch langweilig, die werden schon wieder Zehnter dann.
Nee, ich hab Bock auf Leverkusen. Jungs, ich sag's euch, Leverkusen ist dieses Jahr in den Top 3.
Das hab ich gesagt, John. Ich hab gesagt, die werden vor Dortmund sein.
Also Mainz, Leverkusen oder Gladbach, hatte ich überlegt. Das sind meine drei Kandidaten gerade als Adoptivclub.
Gladbach ist auf dem absteigenden Ast, leider.
Ja, aber es ist ein großer Traditionsverein.
Ja, dann adoptiere ich und ich, weil sich keiner von euch beiden mit mir darum streiten wird, RB Leipzig.
Oh nee.
Boah, nee, das machen wir wirklich nicht.
Willst. Doch, das machen wir echt nicht. Der mit Xavi Simons wirklich einen super Talent in die Bundesliga geholt, der ein Jahr lang alles, also wirklich viel für Aufmerksamkeit sorgen wird. Und deswegen finde ich es ein super interessantes Projekt wieder.
Brian, also dein Adoptivverein VfB Stuttgart?
ich muss ja jemanden aus der Bundesliga nehmen, ne? Weil sonst hätte ich, glaube ich, tatsächlich gesagt. Karlsruhe SC, weil ich irgendwie gerade sau hype bin, dass die nächste Saison Bundesliga spielen. Ist ja auch Konkurrenz.
Ich bin Zweitliga-Korrespondent. Ich bin der Einzige, der hier über zweite Liga sprechen wird.
Ja, eben. Also, ich habe
such den Erstligaverein raus.
Ich habe mich noch nicht final entschieden.
Nee, du musst dich jetzt hier live on air entscheiden.
Also, ich muss mich gleich live on air entscheiden. Ja, dann nehme ich tatsächlich Mainz 05.
Dann nehme ich Leverkusen. Dann haben wir Leverkusen, Leipzig und Mainz als Adoptivvereine, über die ihr vielleicht diese Saison etwas mehr hören werdet. Ich denke, wir werden keine extra Rubrik einführen, weil wir haben echt ein Overload an Rubriken, weshalb auch direkt dazu führt, dass wir leider eine unserer neuen Rubriken diese Folge jetzt nicht mehr schaffen werden, aufgrund von Zeitmangel. Die Frage der Woche, wie hieß es? Dreierkette, Fragen, Dreierkette. Brian hat es unglaublich schön getauft, die Rubrik. Ich hatte eine schöne Frage dabei, aber ich würde sagen, die verschieben wir einfach auf nächste Woche.
Ja, das ist ja auch eine Rubrik, die wir ja vor allem jetzt in der Sommerpause oder sag ich mal in der Fußball-Bundesliga-freien Zeit benutzt haben, um ein bisschen auch über andere Themen zu reden.
Aber die ist cool.
Ich glaube, die hat wirklich
positive Resonanz bekommen, ja.
Ja, so geht es mir auch. Ich habe viel wunderbar. Positives Feedback bekommen. Also ich würde mich freuen, wenn wir die ab und zu noch einstreuen könnten. Ich versuche es nächste Woche anzubringen. Das Thema, das ich mitgebracht habe, wäre jetzt zu groß, um das aufzumachen. Deshalb würde ich sagen, wir kommen zu unserer wirklich allerliebsten Rubrik. Wir kommen zu den Spielern der Woche. Hannes ertappt. Ich hab dich ertappt. Du hast keinen Spieler der Woche dabei. Du haust jetzt sofort einen Spieler der Woche raus. Los.
Oh. warte, gib mal weiter. Ich überlege, ich brauche eine Sekunde, weil wahrscheinlich hast du einen dabei.
Nee, ich habe einen dabei.
Ja, dann Brian, komm du.
Ja, ich kann auch gerne starten. Ich habe einen der größten Torhüter aller Zeiten dabei, der vergangene Woche seine Karriere beendet hat. Habe ich nicht gecheckt, was du jetzt meinst. Auf jeden Fall, ihr wisst, wen ich meine, wahrscheinlich Gigi Buffon.
Stark.
Ja, der hat ja vergangene Woche, irgendwie habe ich das letzte Woche mitbekommen, seine Karriere beendet auf jeden Fall. Und ich glaube, ich muss nicht so viel sagen. Es ist auf jeden Fall ein legendärer Torwart, der über einen unglaublich langen Zeitraum von Anfang der 90er bis jetzt im Tor gestanden hat. Unter anderem bei Juventus, PSG und jetzt zuletzt bei Parma. Bei
Parma, ja.
Genau, und vor allem den spannendsten oder mindblowingsten Fakt war, dass er tatsächlich in jedem FIFA seit der Gründung von FIFA drinne war. Und das ist schon sehr, sehr geil. Und zwar nicht als Legendärspieler, sondern als aktiver Spieler. Und dementsprechend gehört meine Rubrik, mein Spieler der Woche definitiv heute Gianluigi Buffon aus Italien.
Stark. Wann war das erste FIFA? Wann gab es das
1996.
Erste?
Oder krass. 94. 94 oder 96.
Komm, dann mache ich da direkt mal weiter. Gigi Buffon, auf jeden Fall sehr guter Spieler der Woche. Ich habe einen mitgebracht, der nicht minder eine große Legende ist. Ich habe Kenan Karaman dabei. Ein Spieler, finde ich, der, bevor er zu Schalke gekommen ist, letztes Jahr ein bisschen vom Radar verschwunden ist. Aber wirklich jetzt diese Saison richtig gut angekommen ist und vor allem letzte Woche beim Heimspielauftakt der Saison gegen den 1. FC Kaiserslautern ein verdammt gutes Spiel gemacht hat und mich wirklich, wirklich, wirklich positiv überrascht hat. Klar, er hat ein Tor geschossen, er hat auch eins vorbereitet, aber was ich krass fand, er hat wirklich mit jeder Bewegung, die er den Ball bekommen hat, mit dem Rücken zum gegnerischen Tor, hat er immer wieder kreative Ideen gefunden, wie er einen Angriff einleiten kann und wirklich echt immer dadurch für viele Überraschungen gesorgt und viel Kreativität. Deshalb wirklich mein Spieler der Woche, Kenan Karaman. Ich weiß, ich habe letzte Woche schon einen Schalke-Spieler, glaube ich, mitgebracht. Nee, habe ich nicht. Egal, vergesst.
Letzte Woche Kenan Karaman. Nicht.
Ja, eben, genau, ja. Kenan Karaman, Spieler der Woche. Und jetzt hat Hannes dann endlich mal genug Zeit gehabt, sich einen Spieler auszudenken.
Jo, natürlich habe ich das jetzt gemacht in der ganzen Zeit, wo ich mir das überlegt habe. Genau, mein Spieler der Woche, ist eigentlich ein Spieler, der in der, also wäre mein Spieler der Sommerpause gewesen, ist der Spieler Vallejo von Real Madrid. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Er musste in dieser Saison dreimal seine Rückennummer ändern. Er war bei Real Madrid die Nummer 5, dann kam Bellingham, er musste die 5 abgeben und wurde die Nummer 24. Dann kam Arda Güler, habe ich das richtig ausgesprochen?
Arda Güler.
Und wollte die Nummer 24, dann hat er die Nummer 25 genommen. Dann wurde ein Reservespieler von Real Madrid in die erste Mannschaft befördert und er musste wieder die Nummer 25 abgeben, weil das die in der spanischen Liga kannst du nur bis zu 25 angemeldet sein. Und letztendlich hat sie jetzt alles damit geändert, dass er Real Madrid verlassen hat auf Leihbasis.
Deswegen, oh no!
Deswegen okay. Ist ja Jesus Vallejo mein Spieler der Woche, Spieler der Sommerpause.
Boah, das ist aber wirklich ein armer Tropf, oder? Das ist schon heavy.
Aber zweimaliger Champions-League-Sieger.
Krass.
Ja, also war das jedes Mal im Kader drin. Aber er war, letzte Saison wurde es gehypt, weil er die Nummer 5 vom, also diese mythische 5 von Zidane geerbt hat. Die ging natürlich an Bellingham. Aber dann, dass er 24 und 25 auch verliert, ist natürlich sehr schade.
Das ist wirklich krass. Ja, stark. Wir haben wieder drei Spiele der Woche mitgebracht. Und ich denke, das war jetzt auch ein sehr stabiler Auftakt in die zweite Staffel Dreierkette VWH.
Staffel 2, let's go. Nee, wir haben noch nicht mal einen Staffelnamen so. Irgendwie, ich habe mir gedacht, eigentlich hätte man so einen sagen können, man könnte auch sagen, einfach Bundesliga-Saison 23-24.
Nee, ich glaube, Staffel 2 tut's.
Ich wäre dafür, dass wir uns was Witziges überlegen, so wie die ganzen Filme, weißt du, die heißt ja auch Shrek 1 und dann gibt's so Shrek 2, auf geht's ins Nimmerland oder sowas.
Dreierkette VBH, jetzt wird geheiratet.
Man muss aber auch auf der anderen Seite sagen, dass die Staffeln ja von Serien auch keine Titel haben. Also passt auch für mich. Passt. Alles gut.
Das fand mein Witz gar nicht gut.
Ich verstehe ihn gar nicht.
Die Kette
hey, das ist nicht, doch Digga. So. Hä, ist das nicht von American Pie? Irgendwie so American Pie Teil 5.
Nee, ich glaube nicht American Pie, sondern so. Das ist How I Met Your Mother, oder?
Nein, nee, aber ich kenne das gar nicht, weil, also, das sind nur die Deutschen, die mal irgendwelche Titel dazu machen, die es gar nicht gibt in den Filmen.
Okay, also, es ist einfach Dreierkette VBH Staffel 2. Wir sind immer noch der Fußball-Wissens-Humor-Spaß-Podcast eures Vertrauens. Ich mache mal direkt den Werbeblock. Folgt uns natürlich auf Instagram, wenn ihr das noch nicht getan habt. Folgt uns hier auf Spotify, das ist ganz arg wichtig. Und, Hannes, was ist das Wichtigste bei Spotify?
Bitte uns folgen und uns bewerten, nachdem ihr ein paar Folgen gehört habt.
Genau. Ich finde es interessant, dass es bei Spotify nicht direkt geht, sondern man muss wirklich was hören, damit es sei, also finde ich geil, also finde ich gut. Ne? Also. Ja.
Genau, richtig. Deshalb lasst Bewertungen da, ihr müsst nichts dazu schreiben. Es geht einfach nur darum, Sterne zu vergeben und das bringt uns einfach sehr viel mehr als kleiner Independent-Podcast. Und ich würde sagen, es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei euch beiden. Hannes, dir wünsche ich jetzt noch einen wunderschönen Arbeitstag. Brian, dir noch einen schönen Abend. Und von mir soll es das gewesen sein.
Ja, vielen Dank euch und ich wünsche natürlich auch noch einen schönen Tag. Ich freue mich schon, dass es weitergeht. Ihr spürt bei mir und ich glaube, spürt bei euch, dass der Feuer für den Fußball wieder brennt nach der langen Pause und deswegen let's go und legen wir die Streichhölzer weg und machen die richtige Feuerzeug an.
Ja, sehr schön. Ich wollte euch fragen, Jungs, ich wurde hier in der Arbeit gefragt und ich konnte darauf nicht antworten. Wer denkt ihr, gewinnt eigentlich die Weltmeisterschaft jetzt in Australien und Neuseeland?
Oh. Japan.
Kolumbien. Ne, sind die noch dabei?
Ja. Und ich denke Spanien.
Ja, schauen wir mal.
Alles klar, Jungs.
Zwei letzte Werbeblöcke sind mir noch eingefallen. Lest auf jeden Fall die Kolumne von Hannes und macht bei uns im Kicktipp-Spiel mit. Und das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Tschüss, ciao.
Ciao.